Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Heute ist Donnerstag, 4. April 2024. Ich kann Ihnen heute keinen Schlusskurs nennen, denn wenn Sie diesen Beitrag hören, dann bin ich schon auf der Autobahn unterwegs nach Wien. Es ist so eine circa 8-Stunden-Fahrt aus Bayreuth von unserem Börsenradio-Standort in Nordbayern zum Börsentag ins Austria Center Vienna. Dort findet am Samstag der Börsentag statt und morgen am Freitag ist schon der Aufbau. Zudem werden wir von dort aus am Freitag mit unserem mobilen Studio die ersten Interviews führen. Der Börsendonnerstag. Auffällig ein neuer Goldpreis. Die Ölpreise auf ein 5-Monats-Hoch, Brent bei fast 90 US-Dollar. Die Marktlage nun von Jochen Stanzel.
Ja, hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets aus Frankfurt.
Der DAX machte vor Ostern in 7 Tagen 7 Rekorde und ist mit über 18.500 Punkten ganz weit oben. Jetzt nach Ostern denke ich, naja, es ist keiner da, alles in dem Urlaub, also eine Delle ist fast normal. Wie fällt denn deine DAX-Chart-Analyse aus? Welche Marken muss denn der DAX halten?
Also wir hatten so ein bisschen ein kühlendes Gewitter, wenn man so möchte. Wir wissen ja, wenn der Markt in einem Sommer ist, so wie es jetzt quasi im übertragenen Sinne der DAX ist, dann ist so ein Gewitter mal da, da blitzt so ein Hagels und da wird es auch mal vielleicht temporär kälter, aber am nächsten Tag wird es dann wieder wärmer. Und ich glaube, so ist das Bild im übertragenen Sinne auch für den DAX. Der ist ja jetzt mal 300 Punkte gefallen oder etwas über 300 Punkte in dieser Woche. Ja, sollte eigentlich, wenn wir weiterhin in dem Bullenmarkt sind, jetzt peu à peu wieder steigende Kurse sehen, weil der Aufwärtstrend ist intakt. Wenn du nach Marken schaust, dann ist die 18.200-Punkte-Marke für mich jetzt relevant. Da hat der Markt nochmal neu Schwung geholt, nachdem er so ein ganz großes Ziel bei 18.156, das stammt noch aus dem Herbst von letztem Jahr aus einer Bodenbildung, das hatte er erreicht. Und an so einer Stelle hätte es auch zu einer oberen Trendwende kommen können, aber das ist nicht der Fall gewesen. Wir hatten Mitte März einfach nochmal Schwung geholt und dieser Schwung ist weiterhin charttechnisch da, solange wir über 18.200 bleiben. Also das ist für mich so ein bisschen der Gradmesser. Darunter könnte es allerdings tatsächlich ein bisschen ungemütlicher werden.
Okay, verstehe. Also die Frage, ich glaube, die sich jeder stellt, ist, wie lange kann so eine Rallye noch angehen? Du sagtest, ja, der Trend ist intakt. Also wie lange geht diese Rallye intakt oder geht weiter bis?
So ein Aufwärtstrend stirbt keinen Alterstod. Das ist einfach so. Der kann jetzt hier auch wochenlang seitwärts laufen. Das ganz übergeordnete Bild, ich glaube, das interessiert ja die Anleger vor allem, die hier mittellangfristig unterwegs sind. Und der DAX ist ja ein Index, der noch nicht so alt ist. Den gibt es ja erst seit den 90er Jahren oder Anfang 90er Jahre. Und in dieser ganzen Zeit seiner Existenz sozusagen hat er 3 Bullenmärkte erlebt. Und die durchschnittliche Dauer von so einem Bullenmarkt sind etwas mehr als 5 Jahre. Und der aktuelle Bullenmarkt dauert erst 1,5 Jahre an. Also müssten eigentlich, wenn er seinen Soll erfüllt von den letzten 3 Bullenmärkten, noch 3,5 Jahre Bullenmarkt folgen. Und auch wenn man sich die preisliche Ausdehnung anschaut, dann ist das Plus von 56%, das wir jetzt haben, auch noch relativ gering. Da gab es teilweise Bullenmärkte mit 177% Kursgewinn. Und wenn man die durchschnittliche prozentuale Ausdehnung von diesen vergangenen 3 Bullenmärkten vom DAX als Gradmesser nimmt, dann müsste nochmal locker eine Verdopplung kommen in den nächsten 3,5 Jahren. Das ist natürlich alles keine Garantie, aber das ist einfach der Vergangenheit, der eigentlich zeigt, dass das, was wir da jetzt sehen, eben nicht ungewöhnlich stark ist. Es ist sogar ein Bullenmarkt, der noch relativ früh ist und noch relativ schwach in seiner Ausprägung.
Ja, hallo, mein Name ist Markus Herrmann und ich bin Fondsmanager bei der Lois AG und für die beiden Fonds Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland verantwortlich.
Also Chancen bei frühzyklischen Aktien im Chemiebereich. Welche haben sich denn da genauer angeschaut? Können Sie ein paar Namen nennen?
Ja, was wir im Fonds haben, das sind wir ja transparent. Wir haben beispielsweise eine Lanxess im Portfolio. Hier ist es so, eben auch, wie ich es gerade beschrieben habe, das Unternehmen hat einfach sehr, sehr stark unter einer an sich schwierigen konjunkturellen Lage gelitten, gleichzeitig auch massiver Lagerabbau-Effekt in vielen, vielen Branchen. Das wird sich jetzt auch im ersten Quartal noch zeigen, weil Lanxess auch ein relativ großes Exposure Richtung Konsumentenchemie, Landwirtschaftschemie hat. Die sind gerade noch darin begriffen, ihre Lager final abzubauen. Das dürfte sich dann im zweiten Quartal schon wesentlich konstruktiver gestalten. Aber sobald eben einfach nur Anzeichen da sind, dass es wieder besser laufen wird, und das ist jetzt tatsächlich der Fall, weil die konjunkturellen Frühindikatoren wie die Einkaufsmanager-Indizes zum Beispiel eben anspringen und eben die Kommunikation des Managements von Lanxess hier auch konstruktiver wurde, was eben 2024 angeht. Das reicht dann schon aus, um so eine Aktie, die extrem verloren hat und extrem günstig ist auf normalisierten Erträgen, wieder zum Steigen zu bewegen. Und gerade letzte Woche hat die Aktie fast 15% zulegen können. Das sind eben genau diese Bewegungen, die ich meine.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Steffen Schneider, CFO, Home2Go, seit 2020 dabei und seit 2021 börsennotiert.
Andi Groß, Börsenradio. Herr Schneider, wo waren Sie am 5. August 2023? Wissen Sie das noch?
Ich gehe davon aus, dass wir die Q3-Zahlen vorbereitet haben, aber das war natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Datum gewesen, weil wir an dem Tag die meisten Check-ins haben, was ja wie üblich in unseren Q3-Zahlen dann auch reflektiert ist.
Wenn man sich Ihren Jahresbericht, über den wir jetzt sprechen, anschaut, man kommt ja so ein bisschen ins Träumen. Man kriegt wirklich Fernweh. Ich nehme an, das ist auch ganz bewusst so gesetzt und gewollt. Viele schöne Bilder, viele schöne Häuser von der ganzen Welt. Hin und wieder auch so Informationen, wie zum Beispiel der 5. August mit den meisten Buchungen oder Menschen verreisen mit Haustieren. Das ist der Filter, der am meisten gesetzt wird.
Ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff und wir hatten das beispielsweise in unseren Q1 letztes Jahr gemerkt, weil normalerweise, wenn Sie nach Traffic suchen, wollen Sie ihn möglichst breit haben, aber je enger Sie gehen, desto günstiger können Sie den einkaufen und da hatten wir gerade bei Reisen mit Hund zum Beispiel eine sehr, sehr gute Erfahrung gehabt, dass da sehr attraktiven Preisen sehr guter Traffic eingekauft werden konnte und für viele Menschen ist die Mitnahme des Haustieres sehr, sehr wichtig.
Um es noch auf die Spitze zu treiben, ich habe noch ein Stichwort gefunden. Eine Top-Destination in Deutschland. Vermutlich werde ich jetzt in Mepo gesteinigt, wenn ich frage, wer da was ist. Zingst?
Das ist eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee. Ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel.
Halb Insel, halb Paradies. Ich habe natürlich gegoogelt, ich konnte nicht umhin.
Noch ein paar Firmenmeldungen. Die Online-Apotheke Redcare Pharma hat im ersten Quartal einen Wachstumssprung geschafft. Die Erlöse schnellten um 51% auf 560 Millionen Euro an. Grenke, der IT-Dienstleistungs-Leasing-Anbieter, hat im ersten Quartal im Neugeschäft zugelegt. Es stieg um fast 10% auf 670 Millionen Euro. Der Deckungsbeitrag als Gradmesser für die Profitabilität des Neugeschäftes kletterte um 10,4% auf 113 Millionen Euro gerundet. Keine Überraschung sind auch Höchstkurse bei Gold, aber auch hier die Frage, wann endet das mal? Ich meine, aktueller Höchstpreis, eine Feinunze Gold, erreicht ein neues Rekordhoch bei 2295 US-Dollar, also fast 2300. Wie sieht es denn hier charttechnisch aus?
Ja, da haben wir eine Ausbruchbewegung, vielleicht erinnern sich der eine oder andere noch an den 2. Dezember. Da gab es ja schon mal so einen ganz mini kurzen Ausflug nach oben. Da sind wir auf 2148 gestiegen gewesen an einem Montagmorgen. Also da hat der Handel begonnen und dann um 0.20 Uhr bis, glaube ich, 3 Uhr in der Früh im asiatischen Handel gab es plötzlich eine Spitze nach oben auf 2148. Da war der Markt dann ja eine Woche später wieder unter 2000. Also da gab es einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Dieses Allzeithoch konnte nicht gehalten werden. Und jetzt haben wir nicht nur diese Spitze von damals überschritten, die 2148, sondern wir bleiben auch drüber, haben diesen Widerstand von damals als Unterstützung bestätigt und brechen jetzt auf ein neues Hoch aus, ausgehend im Übrigen von diesem damaligen mini kurzen Hoch von 2148. Das ist also eine Unterstützung ab sofort, sind jetzt bei 2295. Und das sind alles noch Fibonacci-Extensionen, also Kursziele, die man ermitteln kann aus charttechnischer Sicht, aus einer Bodenbildung, die sich von September 2023 bis eben Dezember letztes Jahr gebildet hat. Und diese Bodenbildung, daraus lassen sich weitere Projektionen nach oben ableiten. 2331, 2407, 2530 und dann die maximale Extension wären 2852. Das sind jetzt alles Zahlen, die ich hier vor mir sehe. Ich weiß auch nicht, ob die erreicht werden, aber sie sind wie so eine Treppenstufe, wenn eben eine solche Marke überschritten wird, auf Wochenschlusskursbasis die nächsthöhere, eine Orientierung. Wenn der Markt an solchen Stellen angelangt ist, kann es da auch zu Gewinnmitnahmen kommen. Ganz wichtig ist jetzt auf der Unterseite eben die eben beschriebene 2148, 2150, dass die nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, um eben diesen Schwung, den der Goldmarkt jetzt aufgebaut hat, zu halten. Also es ist so ein bisschen, dass der Goldmarkt, der reagiert ja auch auf die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA. Und er ist eigentlich fast nur seitwärts gelaufen, wenn wir mal die kurze Spitze da im Dezember ausklammern. Und holt jetzt ein bisschen das nach, was der Aktienmarkt schon seit Monaten gemacht hat, nämlich zu steigen in Erwartung sinkender Leitzinsen der Fed.
Welche Chemieaktien haben sich noch angeschaut?
Aber wir haben weitere Chemieaktien im Portfolio. Wir haben beispielsweise Wacker Chemie, wo wir...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Einerseits die klassischen Chemie-Themen sehen, die ich gerade angesprochen habe, also auch hier im Silikonbereich, im Baubereich, wo wir sehen, dass sich auch die Nachfrage dann ein Stück weit aufhält. Und wir haben aber hier auch ein Sonderthema mit dem Polysilizium, was Wacker eben produziert, einerseits für die Solarbranche, andererseits für den Halbleiterbereich. In jedem zweiten Chip weltweit steckt eben das Polysilizium von Wacker Chemie. Ohne das Polysilizium geht hier nichts bei den meisten Chips. Das heißt, das ist ein extrem relevantes Unternehmen für die Lieferkette. Der Solarbereich boomt natürlich auch. Es gibt hier große Kapazitäten in China. Es wird aber für die Chinesen zunehmend schwierig, ihr Material eben exportieren zu können in die USA, nach Europa, weil man sich hier einfach ja mehr und mehr abschottet. Und das ist natürlich gut für einen westlichen Anbieter wie Wacker Chemie. Also da haben wir noch ein Sonderthema. Und dann haben wir beispielsweise noch eine Brenntag als größten Chemikalienhändler weltweit im Portfolio. Wir haben auch eine Covestro, wo ja immer noch die Übernahmegespräche laufen mit Investoren aus Abu Dhabi. Gerade der Fall Covestro zeigt ja auch sehr schön, dass nicht nur wir diese antizyklischen Chancen nutzen wollen, sondern auch strategische Investoren, die dann sagen, naja, in so einem Umfeld, wo eine Aktie, die früher mal bei 60, 70 Euro notiert hat, plötzlich nur noch 30 kostet, einem gut aufgestellten Unternehmen, da schlagen wir eben antizyklisch zu. Wir werden sehen, was bei den Übernahmegesprächen rauskommt. Aber manchmal braucht es eben diese Übernahmefantasie von außen, damit das etwas schneller geht.
Schauen wir auf Autoabsatzzahlen in den USA. Q1 Audi, einen Rückgang von 16%. BMW, ja, startet mit einem leichten Plus von 2,4%. Aber spannend, VW verzeichnet in den USA einen Absatzplus von 21% im ersten Quartal. Lass uns doch mal VW und Tesla, beide Aktien, vergleichen. VW nach oben, Tesla, uiuiui, wie stark geht's da nach unten?
Ja, wir sind deutlich nach unten gegangen. Wenn man jetzt die Aktienkurse mal vergleicht, dann sind die seit Oktober 2023 in unterschiedliche Richtungen gegangen. Volkswagen sind 30% gestiegen seit Oktober letztes Jahr. Tesla sind 38% gefallen seit letztes Jahr. Wir sehen dann doch eben auch deutliche Unterschiede in den Bewertungen von beiden Unternehmen. Wenn wir uns bei Tesla mal die Gewinnschätzung für das laufende Jahr anschauen und die liegen bei $2,68 pro Tesla-Aktie. Wenn wir uns aktuell den Kurs von Tesla anschauen von 168, dann ergibt sich da ein Kursgewinnverhältnis von 62. Bei Volkswagen sind die Gewinnerwartungen bei den Vorzugsaktien pro Stück bei 30,97 Euro für 2024. Und das ergibt ein Kursgewinnverhältnis von knapp unter 4. Also Tesla, ein KGV von 62, Volkswagen von unter 4. Und das ändert sich auch nicht maßgeblich, wenn man für 2025 die Gewinnschätzung nimmt. Da hat man KGV bei Volkswagen von 3,7, bei Tesla dann von 44, weil das jetzt dieses Jahr so eine Gewinndelle bei Tesla ist und man erhofft sich, dass das nächstes Jahr wieder besser aussieht. Aber das, was eigentlich jetzt ansteht, ist, dass die Elektroautohersteller den Massenmarkt erschließen müssen. Da hat ja Tesla sehr viel Pionierarbeit gemacht mit den Premium-Modellen Model X und Model S. Und jetzt geht es eben darum, den Massenmarkt zu erschließen. Volkswagen hat ja angekündigt, den ID.1 für 20.000 Euro bringen zu wollen. In Texas bei Tesla gibt es den Projektnamen Redwood für die Kompaktklasse. Das ist auch ein Auto, das unter 25.000 Dollar spekuliert man kosten wird. Da gibt es noch keinen richtigen Preispunkt. Das wird alles noch ein bisschen dauern, bis die ready sind mit der Lieferung. Aber das ist eben das, was jetzt als nächstes anstehen wird. Also die low-hanging fruits, dass man eben Premium-Fahrzeuge verkauft hat mit hohen Gewinnspannen, was eben Tesla gemacht hat. Das ist eigentlich sehr gesättigt. Das ist nicht vollständig gesättigt, aber da ist das große Wachstum nicht mehr zu holen. Das sind zwar weiterhin Margen zu machen, aber auch die sind unter Druck. Und jetzt geht es eben darum, hier Skaleneffekte zu machen, indem er eben möglichst viele Autos verkauft und produziert, um den Massenmarkt zu erschließen. Und da ist halt die Frage, kann das Tesla mit der Gigafactory besser als eine Volkswagen, die eben sehr viel Erfahrung in Massenproduktion hat? Das ist so ein bisschen die Frage, die es jetzt gibt. Und im Moment schlagen sich die Anleger eben auf die Seite von Volkswagen, wie gesagt, ein Plus von 30% seit Oktober, Tesla minus 38%. Charttechnisch ist es aber so, dass auch eine Volkswagen mit diesem Plus von 30% noch keine wirkliche Bodenbildung hat. Wir müssten bei Volkswagen, ich habe hier die Vorzüge vor mir, über 134 Euro gehen. Das wäre wichtig. Bei Tesla ist es auch so, da ist ein intakter Abwärtstrend. Da müssten wir über 206 Dollar drüber, sodass es da charttechnisch ein bisschen konstruktiver aussieht. Also im Moment ist es so ein bisschen unterschiedliche Richtungen, aber so eine richtige Wende gibt es eben bei beiden Aktien aus meiner Sicht nicht.
Und der Disney-Chef Bob Iger hat seine Position bei dem Unterhaltungsriesen durch den Sieg gegen einen milliardenschweren Hedgefonds gestärkt. Die Disney-Aktionäre lehnten bei der Hauptversammlung den Versuch des Finanzinvestors Nelson Peltz ab, mehr Einfluss auf die Disney-Strategie zu bekommen. Und Apple denkt über den Einstieg ins Geschäft mit Robotertechnik fürs Zuhause nach. Schauen wir in die USA. Die Wall Street hatte am Mittwoch ein bisschen was zu verarbeiten. Also Jobdaten zeigten eine robuste Privatwirtschaft, aber es gibt so eine Eintrübung der Stimmung im US-Dienstleistungssektor. Das überraschte ein bisschen. Und in seiner Rede an der Universität Stanford bekräftigte jetzt US-Notenbankchef Jerome Powell, dass die Fed in diesem Jahr Zinssenkungen anpeilt. Dann denke ich mir immer, sind diese Reden und diese Aussagen der Fed und von Powell wirklich so wichtig? Alles guckt, was sagt er, was würde, legt er auf dieser Waagschale? Wir haben doch ein Wahljahr in den USA.
Definitiv, also es geht um Politik. Jerome Powell hat ja gestern auch gesagt und betonte das und fühlte sich wahrscheinlich auch dazu motiviert, das zu betonen, dass die Fed politisch unabhängig ist. Nun steht es auf einem anderen Zettel geschrieben, inwiefern das wirklich zu 100% immer stimmt. Aber es ist ja Fakt, dass die Märkte nun 3 Zinssenkungen erwarten für dieses Jahr. Und sie waren aber schon bei 2,6 Zinssenkungen, die sie erwartet haben. Sie sind also von diesen 3 abgewichen nach unten. Und das ist das, was eigentlich auch diese kleine Mini-Korrektur jetzt ausgelöst hat im DAX, dass eben viele erwartet haben, dass Jerome Powell vielleicht da zurückrudern könnte. Da hat er gestern aber nicht getan. Er hat die Märkte eigentlich auch beschwichtigt in dieser Angst und sagte, das, was wir da an Inflationsanstieg in den letzten Wochen gesehen haben, das ist wahrscheinlich nur vorübergehend und er will da an seinem Plan weiter festhalten, jetzt die Daten sich anzuschauen. Und dann kommen ziemlich sicher Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr, immer noch beginnend mit dem Termin im Juni. Und dann 2 weitere. Wann die jetzt genau kommen, das ist erstmal abzuwarten. Es gibt ja noch viele Sitzungen bis zum Ende des Jahres, aber darauf wartet der Markt und das ist natürlich auch mit ein Treiber. Aber wichtig ist, dass eben die Wirtschaft in den USA, die Konjunktur, sich gerade wieder ein wenig beschleunigt. Wir sind ja weggekommen von der Angst, dass es eine Rezession geben könnte, sind jetzt bei dem Hauptszenario angelangt, dass es also eine leichte Abkühlung des Wachstums angesichts der hohen Zinsen geben wird und gehen ein wenig in Richtung hin, dass es vielleicht gar keine Abkühlung gibt, sondern eine leichte Beschleunigung. Also das ist eigentlich das perfekte Umfeld für die Aktien. Die Fed will langsam die Zinsen normalisieren und das Wachstum ist nicht eingebrochen, ist keine Rezession da, sondern dem Wachstum geht's gut. Und das, was die Aktien ja bewerten, ist am Ende nicht die Geldpolitik der Fed. Das ist absolut richtig, was du sagst, sondern das, was die Aktienmärkte bewerten, ist die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Die ist eben in so einem Umfeld einer starken Wirtschaft natürlich positiv.
Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch über unsere 2023er Zahlen und einen optimistischen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024.
Aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich.
Weil eben durch die Energiewende wir sehen müssen, wie wir beispielsweise den Windstrom in die Verbrauchszentren, insbesondere in Süddeutschland, transportieren können. Und vor dem Hintergrund hat Friedrich Vorwerk 2023 einen unglaublich hohen Auftragseingang erzielt. Der Auftragseingang lag über 1 Milliarde Euro. Das zeigt also diese große Nachfrage nach den Lösungen von Friedrich Vorwerk. Und das größte Projekt davon ist die A-Nord, eine dieser großen Stromautobahnen. Man muss aber dazu sagen, dass das erst die kleinste dieser Stromautobahnen ist, die hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gebaut werden müssen. Also da steckt noch eine ganze Menge Potenzial dahinter. Der Umsatz von Friedrich Vorwerk ist 2023 nicht besonders stark gestiegen. Das war aber durchaus auch bewusst, weil wir 2022 hier eben ein sehr, sehr starkes Wachstum gesehen hatten, was uns letztendlich auch Profitabilität gekostet hat. Und unser Ziel für das letzte Jahr war, den Umsatz jetzt auf diesem hohen Niveau zu konsolidieren, damit wir in den nächsten Jahren auf dieser Basis wieder aufbauen können und weiter wachsen können.
Cybersicherheit, DTS?
Ja, bei DTS sieht es auch so aus, dass wir von einem Markttrend sehr stark profitieren. Und zwar, Sie haben es gerade gesagt, vom Cybersicherheitstrend. DTS bietet Produkte, Dienstleistungen und Software an, die Sie eben brauchen, um Ihr Unternehmen, um Ihr Unternehmensnetz zu schützen vor Cyberangriffen. Und auch da ist die Nachfrage groß. Man muss allerdings auch bei DTS wissen, sie sind 2022 sehr, sehr stark gewachsen und haben einen Umsatz von über 100 Millionen Euro erzielt. Und diesen Umsatz haben sie jetzt im letzten Jahr verteidigt. Also wir liegen hier bei 108 Millionen Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 14%. Und wir erwarten, dass es jetzt 2024 bei DTS wieder mit dem Wachstum ordentlich weitergeht.
Das war die Börse in Kürze, die Börse Langform. Mit allen Interviews hören Sie auf börsenradio.de. Und wenn Sie den Börsentag in Wien besuchen möchten, übrigens, da kommt auch Heiko Thieme, alle Informationen finden Sie unter börsentag.at.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de